Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Die deutsche G7-Präsidentschaft nutzen, in schwierigen Zeiten Führung zeigen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich jetzt auch den Platzwechsel zügig vorzunehmen, damit wir den Rednerinnen und Rednern lauschen können. Genau, die Wiedersehensfeierlichkeiten bei der CDU-Fraktion können auch beendet werden. Hallo. So, ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Alexander Radwan, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland hat dieses Jahr tunnungsgemäß die Präsidentschaft der G7 übernommen, der westlichen wichtigen Industrienationen, demokratischen Nationen, und führt jetzt die Präsidentschaft bei diesen Staaten in einer sehr, sehr turbulenten Zeit. Hier ist wichtig, Führung und Orientierung zu geben und einen gemeinsamen wertegebundenen Weg zu finden. Und neben dem wertgebundenen Bereich, der uns wichtig ist, ist auch das Gemeinsam für uns wichtig. Und die ersten Erfahrungen in dieser Legislaturperiode lassen eher das Gegenteil befürchten. Mit Blick auf die Ukraine nehmen die internationalen Irritationen eher zu über Deutschland als ab. Und beim Thema Klima ist es auch so, dass man zwar generell das Klimaziel verfolgt und hier einen konsensualen Weg in Europa gehen möchte, wenn aber dann eine Taxonomie entsprechend diskutiert wird, ist der Aufschrei groß. Und ich finde das umso bemerkenswerter, dass ausgerechnet bei der Taxonomie es die Grünen waren, die diesen Entscheidungsprozess ja sehr gut fanden, den ich immer als demokratisch sehr fragwürdig gehalten habe, nach dem Motto, entsprechende Mehrheiten gegen einen Vorschlag zu bekommen, ist jetzt umso schwieriger. Aber ich denke mir, das sollten wir separat bei diesem Thema diskutieren. Aber es ist wichtig dabei, den Energiemix in anderen Mitgliedstaaten entsprechend zu respektieren. Das Thema CO2 und Klima ist auch in der G7 ein wichtiges Thema, und darum wünsche ich der Bundesregierung viel Erfolg, eine CO2-Bepreisung international durchzubringen und insbesondere dann auch einen entsprechenden Ausgleichsmechanismus zu verankern, zu diskutieren für die WTO, wenn es entsprechende Importe in die Europäische Union gibt, die dann eben nicht diesen entsprechenden CO2-Kosten unterliegen. Meine Damen und Herren, darum sind diese Ziele, und ich habe mir das Dokument der deutschen Präsidentschaft angeschaut, sehr wichtig. Klima, Umwelt, Soziales, Arbeitsstandard, das sind alles Gleichstellung, alles sehr wichtige Ziele. Aber daneben sollte man die Schritte gehen, die möglich sind. Das sind regionale Zusammenschlüsse. Wir haben ja die Situation, dass dieses Jahr das Abkommen RCEP mit Japan, Südkorea, den ASEAN-Staaten, China, Australien und Neuseeland, also Staaten mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen, die aber 30% der Wirtschaft und 30% der Bevölkerung repräsentieren, dass diese ab diesem Jahr arbeitet. Das transpazifische Abkommen ist in Verhandlungen, und auch Großbritannien und die USA verhandeln mit China, meine Damen und Herren. Das heißt, andere nehmen regionale Zusammenschlüsse ernst und versuchen darüber, den Welthandel entsprechend zu beeinflussen und Standards zu setzen. Und an der Spitze ist es China. Meine Damen und Herren, darum ist es dringend notwendig, dass Deutschland, dass Europa die Möglichkeiten nutzt, die es hat. Und da spreche ich das Mercosur-Abkommen mit Südamerika und Lateinamerika und insbesondere das CETA-Abkommen mit dem G7-Staat Kanada, dass wir das endlich voranbringen. Und mein Appell geht hier insbesondere an eine Fraktion, hier ihren Widerstand aufzugeben und diesen entsprechenden Schritt voranzugehen. Wir haben es bei TTIP erlebt. Die Chance war da, die Tür ging zu, und dann hatten wir einen Präsidenten in den USA, der entsprechend dagegen, gegen den internationalen Handel gearbeitet hat. Meine Damen und Herren, andere schaffen darüber Fakten, und wir schauen zu. Und als wenn es bestellt gewesen wäre, aber es war natürlich nicht bestellt, lassen Sie mich aus dem heutigen Handelsblatt zitieren. Der Kontinent macht sich zum Maß aller Dinge und verärgert so wichtige Handelspartner. Selbstbezogenheit der EU und manche ihrer Mitgliedstaaten, in dem Artikel kommt insbesondere Deutschland zum Ausdruck, wirkt irritierend. Diesen Namensartikel von heute stammt von den früheren Parteivorsitzenden Scharping und Gabriel. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ja, man muss die großen Ziele verfolgen, aber auch man muss mit den kleinen Schritten beginnen. Und darum fordere ich die jetzige Regierung auf und die Koalition, ratifizieren Sie die Handelsabkommen als Schritte der Machbarkeit, die jetzt auf dem Tisch liegen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg bei G7, der Gemeinsamkeit, der Geschlossenheit in dieser internationalen Runde. Aber dazu bedarf es natürlich auch erst einmal der Geschlossenheit in der Bundesregierung und in der Koalition. Und daran hapert es leider Gottes. Fangen Sie erst mal da entsprechend an. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Radwan.
Ich setze korrekt auf.
Das konnte ich von hinten nicht sehen, aber jetzt sieht es gut aus. Die Frage lautete, sitzt die Maske korrekt? Nächster Redner ist der Kollege Andreas Lahrem, SPD-Fraktion, zu seiner ersten Parlamentswahl.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Seit dem 1. Januar 2022 hat Deutschland den Vorsitz der G7. Die Bundesregierung hat hierzu in der letzten Woche ein ausführliches Programm vorgestellt. Die Schwerpunkte sind Klima, Gesundheit und die Stärkung der Demokratie. Die Covid-19-Pandemie ist allgegenwärtig. 70% der Weltbevölkerung soll nach dem Willen der Weltgesundheitsorganisation bis 2022 geimpft sein. Die Bundesregierung unterstützt die WHO bei der Erreichung dieses Ziels. Dafür soll die globale Impfkampagne beschleunigt werden und die lokale Impfproduktion in den Entwicklungsländern weiter unterstützt werden. Die Bundesregierung will weiterhin die Präsidentschaft nutzen, um die leitende und koordinierende Rolle der WHO auszubauen. Insgesamt nimmt die Bundesregierung die Agenda 2030 mit ihren Nachhaltigkeitszielen zum zentralen Referenzrahmen für die G7-Präsidentschaft. Die Pandemie hat zu schweren Rückschlägen bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele geführt. Die G7 sehen wir in besonderer Verantwortung, die Nachhaltigkeitsziele ambitioniert umzusetzen, lokal, national und global. Hier sei insbesondere das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter genannt. Im Rahmen der G7-Präsidentschaft wollen wir die Gleichstellung auch global voranbringen. Besonders wichtig ist uns in diesen unruhigen Zeiten, dass die Bundesregierung die Rolle der G7 als Brückenbauer und Vermittler für Frieden und Sicherheit stärken will. Fest eingebettet in die multilaterale, regelbasierte Ordnung, insbesondere die Vereinten Nationen, will sie mit den G7 Lösungswege für Krisenlagen entwickeln und an deren Umsetzung arbeiten. Dabei sollen Krisenprävention und Abrüstung im Mittelpunkt stehen. Wir wollen demokratische Institutionen und Menschenrechte schützen und stärken. Auch die Wahrnehmung des internationalen Rechts werden wir mit Nachdruck verteidigen. Zur besseren Prävention wollen wir die vorausschauende humanitäre Hilfe stärken, um drohende und klimainduzierte humanitäre Krisen bereits im Vorfeld zu verhindern. Und dabei ist es besonders wichtig, die Freiheit und Integrität von Informationen sicherzustellen. Freie und unabhängige Medien und gesicherte und verlässliche Informationen spielen für starke Demokratien eine zentrale Rolle. Die demokratischen Meinungsbildungsprozesse müssen vor Verfälschungen und Verzerrungen geschützt werden. Hassreden bekämpft, Meinungsfreiheit sichergestellt und die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten gewährleistet werden. Anknüpfend an bestehende Prozesse wollen wir in der G7 geeignete präventive Ansätze zur Verbesserung der Informationsintegrität entwickeln und unsere Bürgerinnen und Bürger noch besser dabei unterstützen, Desinformationen und Verschwörungsideologien zu erkennen und aktiv entgegenzutreten können. Zusätzlich wollen wir die Wissenschaftskommunikation stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die internationale Zusammenarbeit ist extremst wichtig. Wenn wir uns einig sind, können wir viel erreichen. Und wir haben viel vor. Und wir werden es anpacken. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Lagen. Gehen Sie davon aus, dass Sie künftig die Redezeit nicht so weit überschreiten dürfen wie heute? Als nächster Redner, kleinen Moment, Herr Kollege Frohnmeier, erhält das Wort der Kollege Markus Frohnmeier, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben diese Woche viel gelernt. CDU und CSU schaffen es ohne Hilfe der AfD nicht einmal einen eigenen konservativen Kandidaten für den Bundespräsidenten aufzustellen. Und heute lernen wir, CDU und CSU können auch keine Parlamentsanträge schreiben. In dem Antrag der Union zur Außenpolitik, den wir heute besprechen, da schreiben sie tatsächlich, die neue Bundesregierung solle Libyen und die Sahelzone stabilisieren, den Krieg im Jemen beenden, die humanitäre Krise in Afghanistan lindern, den Terrorismus im Irak und Syrien bekämpfen. Warum fordern Sie nicht gleich den Weltfrieden? Wer war denn die letzten 16 Jahre an der Regierung? Waren 16 Jahre der Kanzlerschaft Angela Merkels nicht genug, um diese Forderungen in die Realität umzusetzen? Oder warum legen Sie uns heute ein Machwerk vor, mit 20 Punkten zusammengeschustert? Was Sie da machen, das muss man wirklich sagen, ist billig und es ist bezeichnend, dass keiner der Vorredner bisher darauf eingegangen ist. Sie fordern vom links-gelben Bündnis die Abarbeitung eines außenpolitischen Programms, das Sie selber nicht abgearbeitet haben, als Sie in der Regierung waren. Was Sie hier machen, das ist keine seriöse Oppositionspolitik, das ist Kasper-Theater. Viele Ihrer Forderungen, die sind so haarsträubend, dass ich fast dankbar bin, das muss ich an der Stelle wirklich betonen, dass Sie in 16 Jahren Angela Merkel überhaupt gar nicht zur Umsetzung gekommen sind. So wollen Sie die G7 um einen sogenannten internationalen Klimaklub erweitern. Greta Thunberg darf dann zukünftig Platz nehmen zwischen Joe Biden und Emmanuel Macron und den G7-Gipfel eröffnen. Ist das die staatstragende Union unter Friedrich Merz, von der alle sprechen? Oder auch ein schöner Treppenwitz, Deutschland soll endlich die Vorgaben der NATO umsetzen und 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Bundeswehr stecken. Ja, wer waren denn die letzten 5 Verteidigungsminister, liebe Kollegen? Kramp-Karrenbauer, CDU, von der Leyen, CDU, de Maizière, CDU, Gutenberg, CSU und Jung, CDU. 16 Jahre haben Sie das Militär kaputt gespart und jetzt besitzen Sie die Unverfrorenheit, sich hier als Retter der Bundeswehr aufzuspielen. Das ist an Heuchelei nicht zu überbieten. Schließlich möchten Sie Entwicklungsländern alle Schulden erlassen. Bezahlen darf das dann der deutsche Steuerzahler. Unterzeichnet haben den Antrag Brinkhaus, Dobrindt und die Fraktion. Ehrlicher wäre gewesen, Pleiten, Pech und Schulden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Frohnmeier. Nächster Redner ist der Kollege Omid Nuripur, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung übernimmt nun die Präsidentschaft der G7 in Zeiten sehr großer globaler Aufgaben. Und dementsprechend sind auch die Schwerpunkte, die für die Agenda gesetzt worden sind, dieser Bundesregierung sehr ambitioniert. Und das ist auch gut so. Es gibt einen sehr klaren Schwerpunkt, auch gut abgestimmt in allen Häusern und auch vom Auswärtigen Amt nach vorne gestellt, nämlich Klimaschutz. Das ist eine Aufgabe, die gewaltig und groß ist. Und auch in Deutschland haben wir sehr vieles zu tun. Wir haben es an der Bilanzpressekonferenz des Klimaministers und des Vizekanzlers Robert Habeck letzte Woche gesehen. Es ist sehr, sehr viel nachzuholen, was in den letzten Jahren liegen gelassen worden ist bei all der Rhetorik der Menschheitsaufgabe. Und es ist eine Menschheitsaufgabe. Und jetzt muss man auch dementsprechend agieren. Wenn man sich aber die Signatarstaaten von Paris anschaut und deren Klimaziele und sie zusammen addiert, alle diese Staaten mögen ihre nationalen Klimaziele einhalten, dann landen wir bei 2,4 Grad Erderwärmung. Und das ist schlicht nicht genug. Und das zeigt, dass wir da weit mehr tun müssen. Und das ist in der G7-Frage genau die richtige. Und deshalb stelle ich das hier auch an den Anfang. Wir brauchen eine weltweite Allianz, natürlich auch ausgehend von den G7. Und ja, es muss über Know-how-Transfer diskutiert werden, wenn es um Technologie geht für den Klimaschutz. Und ja, es müssen auch Vereinbarungen geben über Wege der CO2-Bepreisung. Und ja, es geht natürlich auch um Fortschreiten und Reformbemühungen. Es ist vorhin auch vom Kollegen Hofreiter, ich finde völlig zu Recht, das Thema Grenzausgleichsmechanismus bei CO2 innerhalb von Green Deal benannt worden. Auch da wird es innerhalb von G7 sehr viele Gespräche geben müssen. Es ist auch gut so. Wir werden aber auch mehr machen müssen in dem Bereich, und wir werden all diese Maßnahmen auch global natürlich unterfüttern müssen und nicht auseinandergehen lassen dürfen bei Menschenrechten und bei dem sozialen Ausgleich. Und natürlich ist es absolut zentral, dass wir weiterhin setzen auf lokale Zivilgesellschaften, die unermesslich Wichtiges leisten, gerade auch im Thema Klimaschutz. Im Übrigen, der Konflikt zurzeit mit der Ukraine zeigt, wie richtig es ist, was Robert Habeck vor wenigen Wochen von diesem Pult aus gesagt hat. Entscheidend ist, dass wir endlich herunterkommen von unserem Hunger nach Fossilen. Das ist nicht nur ein Gebot von Klimaschutz, das ist nicht nur ein ökonomisches Gebot, das ist auch ein Gebot der Friedenspolitik. Und dort werden wir sehr viel mehr leisten. Die Pandemie ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Präsidentschaft. Auch das ist gut und richtig so. Und eine Pandemie ist weltweit. Und vom Tag 1 an sagen alle, die sich damit auskennen, die Pandemie ist erst dann beendet, wenn sie weltweit beendet ist. Es ist bekannt, dass je länger die Pandemie dauert, je länger Hilfe auch für die Schwächeren ausbleibt, desto mehr es die Möglichkeit gibt von neuen Variationen, von neuen Mutanten. Und deshalb ist es notwendig, einfach auch dort ins Tun zu kommen. Es ist gut, dass COVAX im letzten Jahr 800 Millionen Impfdosen verteilt hat, auch gerade für die Schwächeren. Es ist gut, dass die G7 jetzt für dieses Jahr 900 Millionen Impfdosen auch in Aussicht gestellt haben. Aber die müssen ja auch verimpft werden. Es muss ja auch Kühlketten geben. Und es ist ja auch notwendig, dass die Haltbarkeitsdaten auch den passenden Kapazitäten, die sehr minimal sind teilweise vor Ort, auch dazu passen. Und deshalb ist es absolut notwendig, auch auf Kapazitätenaufbau in schwachen Staaten zu setzen. Das ist ein Schwerpunkt dieser Präsidentschaft. Und das ist auch gut so. Im Übrigen auch deswegen, weil wir ja auch wissen, bei nächsten Pandemien, die es geben kann und die nicht unwahrscheinlich sind, dass es bei globaler Gesundheit natürlich auch um Infrastruktur im Gesundheitssystem auf der ganzen Welt ankommt. Das ist nicht nur ein Gebot der Solidarität, auch ein Gebot des Selbstschutzes. Und der dritte Schwerpunkt, den ich hier noch einmal herausstellen will, ist die Stärkung der Widerstandskraft unserer Demokratien. Unsere Demokratie ist unter einem massiven Stresstest. Wir haben es zu tun mit Extremisten, wir haben es zu tun mit Gewaltbereiten und wir haben es zu tun mit einer massiven Schleuder von falschen Informationen und einer Unterminierung von Vertrauen damit. Ist es umso klarer, dass wir alle gemeinschaftlich, wenn wir Demokratinnen und Demokraten sind, eintreten müssen für gute und für unabhängige journalistische Arbeit und diesem Falschen auch entgegenzutreten. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie Russia Today Deutsch beispielsweise dieser Tage agiert und welche Zwischenspiele es gibt, beispielsweise zwischen der AfD und Russia Today, dann ist es eindeutig, sie arbeiten nicht für Deutschland, sondern gegen die Demokratie und machen sich dort auch noch zum Vehikel. Wir werden alle gemeinsam dem entgegentreten. Das ist das Gebot der Demokratie, auch im Rahmen der G7-Präsidentschaft.
Vielen Dank, Herr Kollege Lohse. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gregor Gysi, Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Deutschland die G7-Präsidentschaft nutzen will, muss es nicht um Führung gehen, sondern um Handlungsfähigkeit und Handlungswillen. Was könnte G7 tun? Endlich, entsprechend auch einem Vorschlag des amerikanischen Präsidenten, die Patente für Impfstoffe gegen das Coronavirus gerade für die sogenannte Dritte Welt freigeben. Es wird höchste Zeit. Aber der größte Bremser diesbezüglich ist die Bundesregierung, nur damit die Erfinder ihr dickes Geld bekommen. Wir brauchen eine deutliche Einschränkung von Rüstungsexporten. Seit 1998 hat Deutschland Kriegsgerät für 120 Milliarden Euro exportiert. Bei den anderen 6 Ländern ist es zum Teil noch schlimmer. Wer so Waffen exportiert, exportiert auch Krieg. Das muss aufhören. Dann brauchen wir deutlich mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Ich meine, die UNO hat beschlossen, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts. Alle G7-Staaten sind davon noch entfernt. Und die rechnerischen Tricks diesbezüglich müssen auch aufhören. Dann müssen wir die unfairen Freihandelsabkommen überwinden. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Wir können in ein armes afrikanisches Land zollfrei liefern und die dürfen zu uns auch zollfrei liefern. Also einen größeren Wahnsinnsungleichheit kann man sich kaum vorstellen. Und dann müssen die beschlossenen Klimaziele gerade erst mal die G7 erreichen, bevor sie immer nur andere Länder ermahnen. Was braucht G7? Eine Erneuerung. Diese anzustoßen wäre eine Aufgabe für den Bundeskanzler. Existenzielle Fragen sind längst Menschheitsprobleme, über die nicht mehr 7 Staaten entscheiden können. Die 7 Staaten gehören noch dazu zu den Hauptverursachern der Probleme: Klimasünder, soziale Ungleichheit, Kriege, Ressourcenknappheit. Die multipolare Welt, in der wir leben, braucht zumindest eine Einbindung auch Chinas, Russlands, Indiens und Brasiliens. Wenn China in der Corona-Pandemie eine ähnliche Infektionsverbreitung wie die USA zugelassen hätte, dann sähe es schlimm aus um unsere Welt. Fazit: Die G7-Staaten müssen endlich von ihrem Sockel runter und den Weg der internationalen Zusammenarbeit, des Interessenausgleichs und des Friedens aktiv beschreiten.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Gysi. Und nun vernehmen wir die Worte der geschätzten Kollegin Anniko Merten, FDP-Fraktion, mit ihrer ersten Parlamentsrede.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um ein Wort vorweg, was wahrscheinlich meine Redezeit ein bisschen sprengen wird, aber an einem Tag wie heute meine erste Rede zu halten, das ist unglaublich emotional für mich und deswegen bitte ich um Verständnis. Und jetzt zu meinem Punkt. Denn eines wird in diesen Tagen deutlich. Die Aufrechterhaltung des Dialogs scheint wichtiger denn je. Doch dazu braucht es Foren. Es braucht neutrale Räume und Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Normandie-Format zur Vermittlung im Ukraine-Konflikt, die NATO, die G7, die G20 und die OSZE, sie alle sind multilaterale Gremien, die für die internationale Staatengemeinschaft zur Aufrechterhaltung des Dialogs unerlässlich sind. Für Deutschland bieten diese Dialogforen die Chance, sich mit unseren internationalen Partnern für eine multilaterale, demokratische und wertebasierte Ordnung und für eine offene Gesellschaft einzusetzen. Dem Format der G7 kommt dabei eine besondere Rolle zu. Und dies nicht nur deshalb, weil die Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig den Vorsitz innehat. Die globalen Herausforderungen, vor denen die internationale Staatengemeinschaft steht, sind immens. Wir müssen auf internationaler Ebene mit den Folgen des Klimawandels umgehen. Wir sehen uns konfrontiert mit den gesundheitlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie. Wir müssen uns mit den anhaltenden Territorialkonflikten an den Rändern der Europäischen Union und weit darüber hinaus auseinandersetzen. Wir brauchen pragmatische, liberale Antworten und Strategien im Umgang mit Prozessen der zunehmenden Autokratisierung. Den G7, die als Wertegemeinschaft liberaler Demokratien zu den führenden Industrienationen zählen, kommt dabei in Anbetracht des globalen Ausmaßes dieser Konflikte und Herausforderungen eine besondere Vorreiterrolle zu. Sie verfügen nicht nur über die wirtschaftlichen Ressourcen und über das Know-how, um Lösungsstrategien zu entwickeln, sondern sind auch auf multilateraler Ebene eng vernetzt. Der Vorsitz in der G7 bietet für die Bundesrepublik eine wichtige Chance, gemeinsam mit unseren Partnern auf internationaler Ebene Verantwortung zu übernehmen und unseren Beitrag zur Bewältigung der großen globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu leisten. Das Programm der deutschen G7-Präsidentschaft bekennt sich ausdrücklich zu unserer Vorreiterrolle innerhalb einer wertebasierten multilateralen Ordnung. Die Ampelregierung tritt für die Schaffung einer starken Allianz für Fortschritt beim Klimaschutz ein. Sie forciert in ihrem Programm den immanenten Zusammenhang zwischen einer ökologischen und sozial gerechten Transformation und wirtschaftlichem Wachstum. Denn Nachhaltigkeit und Wohlstand schließen sich nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil. Die deutsche G7-Präsidentschaft setzt auf wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik im Bewusstsein um unsere ökologische Verantwortung. Sie setzt auf den Ausbau von Partnerschaften zu Klima, Energie, Entwicklung, Frieden und Sicherheit und die Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft weltweit. Das Interesse an unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kann dabei Brücken bauen und Demokratieverständnis fördern. Dabei schöpft unsere Ampelregierung endlich das Potenzial aus, das Investitionen in Infrastruktur, wie zum Beispiel die sogenannte Build Back Better World Initiative, ich habe es recht rausgekriegt, damit leisten wir zur nachhaltigen Transformation Schwellenentwicklungsländer unseren Beitrag. Und die Bundesregierung verweist auf die außerordentliche Bedeutung, die wehrhafte liberale Demokratien nicht nur für den Schutz von Menschen und Bürgerrechten haben, sondern auch für den wirtschaftlichen Wohlstand. Denn eine demokratische Werteordnung, wirtschaftlicher Wohlstand und ökologische Nachhaltigkeit müssen zusammengedacht werden. Die G7 unter deutschem Vorsitz und geeint durch demokratische Wertvorstellungen bekennen sich, wie es im Programm deklaratorisch heißt, zu ihrer Verantwortung für das globale Gemeinwohl. Doch das gelingt uns nicht alleine. Dialog braucht Partner auf Augenhöhe. Die G7 bieten ein geeignetes Forum, um gleichberechtigte Partnerschaften zu stärken, aber auch um darüber hinaus neue Partnerschaften zu schmieden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Ihr Antrag zur Nutzung der deutschen G7-Präsidentschaft in allen Ehren, aber ein Blick in das Programm zeigt, dass sich die Bundesrepublik in ihrer Führungsverantwortung in schwierigen Zeiten durchaus bewusst ist. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kollegin Merten. Ich rufe noch die nächste Rednerin auf und dann machen wir einen Platzwechsel am Präsidium. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Nina Scheer, SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Präsidentin, ich muss erst mal noch mal gucken, dass das Geschlecht richtig ausgedrückt ist. So, die Klimakrise könnte die G7-Staaten, wenn nicht mehr gehandelt wird, im Jahr 2050 8,5% ihrer Wirtschaftsleistung kosten. Das macht 4,8 Billionen Dollar aus. Das ist eine abstrakte Zahl, aber allein diese ökonomische Betrachtung zeigt, dass mit welchen Dimensionen wir zu rechnen haben und mit ihnen einhergeht, mit dieser Betrachtung einhergeht, der Verlust von Lebensgrundlagen, millionenfache Flucht und auch millionenfaches menschliches Leid. Insofern ist es richtig, dass auch die Klimaschutzpolitik einen weiteren und einen zentralen Schwerpunkt in der G7-Präsidentschaft stellt. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch insofern so richtigerweise erklärt, dass dies so sein soll, und ich erhoffe mir auch, dass aus diesem Signal mit dieser Schwerpunktsetzung mit diesem Staatenkreis auch eine Vorreiterfunktion verbunden werden wird, damit eben klimafreundliches Wirtschaften zum Standard, zum weltweiten Standard mit Ausstrahlungswirkung wird. Schließlich geht auch einher mit Klimaschutzpolitik. Das ist nicht nur eine mahnende Politik, sondern es ist eine Politik der Chancen, weil mit ihr einher geht Arbeit mit Zukunft und geht eben auch eine Zukunft für viele Kategorien, mit denen wir politisch zu tun haben. Dem Energiesektor, der für einen bedeutenden Teil aller Treibhausgasemissionen steht, kommt dabei eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Und auch auf nationaler Ebene bedeutet das natürlich einen drastischen und beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien, also einen drastisch beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien zu realisieren. Und damit einher muss gehen die Beseitigung von Ausbauhemmnissen und auch die Beseitigung von Mengenbeschränkungen, die auch bedeuten müssen, dass wir einen Anreiz bekommen, möglichst die Ziele, die wir uns gesetzt haben, noch zu überrunden. Denn anders ist es in der Tat nicht zu schaffen, die weltweiten Handlungsbedarfe hinzubekommen. Der Ausbau erneuerbarer Energien liegt dabei im überragenden öffentlichen Interesse. Das hat die Koalition festgeschrieben. Und wir sind auch schon mitten im Geschehen, wenn wir sehen, dass Bundesminister Habeck da jetzt auch schon ein Osterpaket in Vorbereitung hat und auch weitergehende Maßnahmen. Die Abhängigkeit von fossilen Energien kann, wenn wir sie nicht umgehend zu beenden wissen, zu ungeahnten Armutsfallen werden und auch zum Kollabieren von Volkswirtschaften. Und sie führen auch zu geopolitischen Konflikten, wie bereits an den Irakkriegen zu erkennen gewesen war, und auch aktuell in Bezug auf den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland muss uns bewusst sein, dass in dieser Konfliktlage trotz verschiedenster hier wirkender Interessensgegensätzen auf allen Seiten auch eine Verflechtung mit Abhängigkeiten von fossilen Ressourcen besteht. Wenn wir den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht zügig schaffen, werden solche Konflikte immer wahrscheinlicher. Atomenergie ist dabei übrigens keine Lösung. Sie ist die teuerste Energie, sie ist eine Hochrisikotechnologie. Wir haben ungelöste Endlagerfragen. Und insofern ist es auch völlig richtig, dass die Bundesregierung die Stellungnahme abgegeben hat, dass Atomenergie nicht nachhaltig ist. Und ich möchte auch noch einmal kurz betonen, dass auch Frankreich ein Finanzierungslabel entworfen hat und in Kraft gesetzt hat, womit Atomenergie nicht nachhaltig ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Kollegin Dr. Katja Leikert hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es sind außen- und sicherheitspolitisch herausfordernde, ernste Zeiten. Und ja, lieber Kollege Nuripur, die Demokratien befinden sich aktuell in einem Stresstest. Und angesichts der massiven Drohkulisse, die Russland an der Grenze zur Ukraine aufgebaut hat, vergeht kein Tag, an dem wir hier in Berlin nicht inständig von unseren Partnern aufgefordert werden, unseren Verpflichtungen als Bündnispartner klar und eindeutig nachzukommen. Wir werden aufgefordert, unsere Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und territorialer Unversehrtheit gegen autokratische Ansprüche zu verteidigen. Und die Signale, die die Ampel aussendet, sind leider alles andere als klar. Wir von Seiten der CDU/CSU sind da unmissverständlich. Was wir brauchen, ist viel Verständnis und Unterstützung für die Ukraine und weniger Verständnis für Russland. Und was wir brauchen, ist eine echte Verteidigung unserer Lebensweise und eine klare Absage an Putins Provokationen. Und ja, unsere Partner, liebe Kolleginnen und Kollegen, können das von uns verlangen, diese Klarheit und eine feste Zusage. Denn dafür sind ja Partner da. Und was wir brauchen, ist diese Verlässlichkeit, natürlich, wenn es zum Äußersten kommt, wenn es zu einer militärischen Bedrohung kommt. Aber wir brauchen diese Verlässlichkeit eben auch grundsätzlich. Wir brauchen sie in der NATO, wir brauchen sie in der Europäischen Union, wir brauchen sie auf Ebene der G7-Staaten. Die größten demokratischen Industrienationen müssen sich auf Deutschland verlassen können. Und deshalb bringen wir heute einen Antrag zur deutschen G7-Präsidentschaft ein, mit der klaren und dringenden Aufforderung an die Bundesregierung, und so lautet auch unser Titel, in schwierigen Zeiten Führung zu zeigen. Und genau das wünschen wir uns von Ihnen. Die G7-Präsidentschaft ist wichtig, und sie ist vielleicht die wichtigste in den letzten Jahren. Und Putin wird sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, er tut es ja bereits jetzt nicht, uns die Agenda zu bestimmen. weil er weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der SPD, dass Sie damit Schwierigkeiten im Umgang haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktion, aber wenn Putin schon die Tagesordnung bestimmen will, dann müssen wir eben etwas dagegen stellen. Und als Teil der demokratischen Gemeinschaft stehen wir eben in Systemkonkurrenz, nicht nur zu Russland, sondern auch zu China. Und wir fordern Sie dringend mit diesem Antrag auf, dass Sie klarmachen, dass die G7 als Wertegemeinschaft sehr selbstbewusst antritt, um weltweit Regeln und Standards zu setzen. Wir brauchen dringend Regeln für den Cyberraum, für KI, für Blockchains, für die internationale Finanzwelt. Und wir stehen für einen fairen und freien Handel und lehnen Protektionismus ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere im links-grünen Spektrum der Ampel, zu diesen Regeln gehört auch Mercosur und dazu gehört auch CETA. Das sind Musterbeispiele für Regelsetzungen, die Sie da ständig verteufeln. Und ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen von der FDP da noch Überzeugungsarbeit leisten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend, damit diese Präsidentschaft gelingen kann, reicht es nicht, sie nur mit wolkigen Überschriften zu füllen. Von der Präsidentschaft wird zu Recht Authentizität und eine Vorbildrolle verlangt. Nehmen Sie bitte diese Führungsrolle im Rahmen der G7-Präsidentschaft an. Kämpfen wir gemeinsam für unsere Werte. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Markus Töns.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, Deutschland übernimmt die G7-Präsidentschaft in einer herausfordernden Zeit. Und ich möchte den Blick mehr jetzt im Moment in meiner Rede auf die handelspolitischen Aspekte der G7-Präsidentschaft richten. In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass Lieferketten gerade in der Pandemie schwer erschüttert wurden. Die Folgen sind, dass On-Demand-Lieferungen fast unmöglich wurden. Just-in-Time-Produktion kam zum Stillstand. Und das zeigt auch noch mal deutlich, dass wir hier nachdenken müssen, dass wir neu denken müssen. Uns wurde vor Augen geführt, schmerzlich, wie verletzlich auch unsere europäische Wirtschaft ist. Aber nicht nur die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, meine Damen und Herren, auch die Krise der WTO. Und die daraus folgende Krise des regelbasierten Handels in der Welt hat eine enorme Bedeutung. Die Bekämpfung des Klimawandels werden wir nicht schaffen, wenn wir nicht auch Regeln im Handel, Lieferketten im Blick haben und das Ganze auch sehr ordentlich mit den Partnerinnen und Partnern im G7 besprechen. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass die deutsche G7-Präsidentschaft sich dieser Themen annimmt. Und ich möchte drei Punkte hervorheben, die aus meiner Sicht noch mal besondere Bedeutung haben. Das eine ist, wir brauchen eine Reform der WTO. Sie ist seit Jahren blockiert, finanziell, strukturell. Wir brauchen wieder eine Herstellung des Streitbeilegungsmechanismus, eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der WTO. Und wir brauchen neue Impulse für ein regelbasiertes Handeln, für einen regelbasierten Handel. Und zweitens, meine Damen und Herren, wir brauchen resiliente Lieferketten. Dabei stehen Fragen im Raum. Was kann man tun, um einen Zusammenbruch der Lieferketten zukünftig zu verhindern? Wie muss Handel gestaltet sein, damit er resilient und ökologisch ist und nachhaltig? Das sind entscheidende Fragen. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einheitliche Wettbewerbsbedingungen weltweit. Es bedarf einheitlicher Wettbewerbsbedingungen in einem WTO-Regelwerk. Und deshalb bin ich der Bundesregierung ausdrücklich dankbar, dass sie gerade in ihrem Programm handelspolitisch sich so viel vornimmt. Das ist deutlich mehr, als Ihnen in Ihrem Antrag steht, Frau Dr. Leikert, das muss ich Ihnen leider mal sagen. Und ich habe große Hoffnung auf den Gipfel im Juni. Aber Sie haben in Ihrem Antrag ja auch, ich will das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber schon von dem Vakuum geschrieben, das Sie, Frau Dr. Merkel hinterlässt. Ich glaube, Sie hatten dabei wohl mehr im Blick das Vakuum, das Frau Dr. Merkel in der CDU und in ihrer Fraktion hinterlässt, als statt in diesem G7-Frage. Also, wir stehen vor großen Herausforderungen. Und ich bin ausdrücklich dankbar, dass die Bundesregierung diese so konsequent anfasst. Vielen Dank.
Damit schließe ich jetzt die Aussprache und wir kommen zu der weiteren Fassung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 490 mit dem Titel Die deutsche G7-Ratspräsidentschaft nutzen, in schwierigen Zeiten Führung zeigen. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung und zwar federführend an den Auswärtigen Ausschuss und mitberatend an die Ausschüsse für Wirtschaft, Klimaschutz und Energie, Haushalt, Gesundheit, Ernährung und Landwirtschaft, Verteidigung sowie den Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Nach ständiger Übung stimmen wir zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage Sie deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Herzlichen Dank. Damit ist die Überweisung beschlossen mit den Stimmen von Linken, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD gegen die Stimmen der Unionsfraktion. Jetzt habe ich Ihnen mitzuteilen,